Ich habe auch immer einen kleinen Stolz.
Ich werde den reichsten Mann im... Wollt ihr mich verarschen, ne?
Das ist so ein Pilz, weißt du? Eisbrose!
Ich werde den reichsten Mann im Dorf verheiraten. So.
Ja, ich glaube, da gehen wir mal ran. Wir starten mit dem zweiten.
Mit was?
Mit dem zweiten Akt.
Achso.
GostnerCast. Wissen, was im Gostner läuft.
Hallo und herzlich willkommen zum GostnerCast im November 2023. Mein Name ist Christina Haas und ich nehme euch heute wieder mit hinter die Kulissen des Gostner Hoftheaters. Heute soll es um unsere nächste Premiere gehen, Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Und ich dachte, wir steigen mit einem kurzen Überblick über das Leben des Autors ein. Hans Theodor Wolzenstorm wird am 14. September 1817 im Herzogtum Schleswig als Sohn eines Juristen geboren. Schon während der Schulzeit schreibt er erste Gedichte, nach dem Abitur tritt er dann aber erst einmal in die Fußstapfen des Vaters. Er studiert Jura in Kiel und Berlin und arbeitet dann auch zunächst in der väterlichen Kanzlei, bevor er irgendwann selber eine aufmacht. Er beteiligt sich am gesellschaftlich-kulturellen Leben in Husum mit Theater, Tanz, Spielpartien und Musik und gründet einen Singverein mit einem gemischten Chor, in dem auch seine Cousine Constanze Esmach mitsingt, mit der er sich dann 1844 verlobt. Die Hochzeit findet zwei Jahre später statt. Die Ehe startet nicht so, wie sich die beiden das wahrscheinlich vorgestellt haben. Storm vermisst die Leidenschaft und nach dem ersten Ehejahr lässt er sich dann auf eine Affäre mit Dorothea Jensen ein, die er auch in diesem Singverein kennengelernt hat. Die Beziehung ist kein Geheimnis und besteht, bis die Geliebte dann irgendwann auf den Druck der Familien reagiert und Husum verlässt. Die Ehe der Storms übersteht das Ganze. Und die ersten Kinder werden geboren. Jetzt müssen wir einen kleinen geopolitischen Exkurs machen, weil diese Ereignisse sehr wichtig für Storms Leben waren. Schleswig und Holstein waren zu diesem Zeitpunkt selbstständige Herzogtümer, die seit 1773 dem dänischen Staat unterstanden. Formal betrachtet war Storm also Däne. 1815 wurde Holstein Mitglied des Deutschen Bundes und das war immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen Herzogtümern und den Ländern außenrum. Die dänischen Nationalliberalen waren dann bereit, das unbestritten deutsche Holstein aufzugeben. Schleswig sollte stattdessen dann enger an das Königreich Dänemark gebunden werden. Und deshalb wollte der dänische König 1848 Schleswig aus seiner Verbindung mit Holstein trennen und in Dänemark eingliedern. Das hat zu einer politischen Gegenbewegung in Schleswig-Holstein geführt, die Unabhängigkeit gefordert haben. Es kam zur sogenannten Schleswig-Holsteinischen Erhebung oder auch dem ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg. Storm engagiert sich gegen Dänemark. 1849 unterzeichnet er mit anderen bedeutenden Husumern eine Petition, die dem dänischen König die Herzogswürde abspricht und in der dann auch das Ende dieser Personalunion gefordert wird. Das ist nicht erfolgreich. Es kommt 1850 zum Friedensschluss. Schleswig bleibt unter dänischer Herrschaft. Storm gilt als Separatist und bekommt Berufsverbot. Deshalb zieht er dann 1853 mit seiner Familie nach Potsdam, wo er sich jedoch nicht besonders wohl fühlt. Er lehnt den preußischen Militärstaat mit seiner Privilegierung des Adels, der Zensur, fehlender Pressefreiheit und Gesinnungsschnüffelei ab. Dazu lebt die Familie in finanziell beengten Verhältnissen und kommt nur durch die finanzielle Unterstützung des Vaters aus Husum durch. Aber es passieren auch ganz gute Sachen. Storms Novelle Immensee wird veröffentlicht und macht ihn einer breiten Leserschaft bekannt. 1856 geht die Familie Storm dann nach Heiligenstadt im heutigen Thüringen, wo Storm Kreisrichter wird. Auch hier pflegt er ein kultiviert geselliges Leben und ist schriftstellerisch produktiv. Es entstehen Novellen und Kunstmärchen. 1863 kommt es erneut zu politischen Auseinandersetzungen in Schleswig-Holstein. Es folgt der Zweite Schleswig-Holsteinische Krieg, auch besser bekannt als der Deutsch-Dänische Krieg. Dänemark verliert diesen Krieg und muss dann seine Rechte auf Schleswig und Holstein abtreten. Deutsch wird da als Geschäftssprache eingeführt und die Familie Storm kann endlich nach Husum zurückkehren. Wir sind im Jahr 1864. Storm wird dann hier zunächst Landvogt und später Amtsrichter. Nach der Geburt des siebten Kindes stirbt Storms Ehefrau Konstanze 1865 an Kindbettfieber. Ihr Tod stürzt Storm in tiefe Verzweiflung. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich die Beziehung dann doch noch zu einer soliden Lebens- und Liebesgemeinschaft entwickelt. Sie haben viele Krisen miteinander bewältigt und er hat ihren Tod erstmal nicht besonders gut verkraftet. Aus der Zeit gibt es auch Gedichte von ihm. Allerdings war auch der Kontakt zu Dorothea Jensen über all die Jahre nicht abgerissen und nach Ablauf des Trauerjahres heiraten die beiden. In den 1870er Jahren beginnt bei Storm nochmal eine produktive Phase, in der er insgesamt 15 Novellen und autobiografische Skizzen verfasst. Mit 63 Jahren lässt Storm sich dann vorzeitig pensionieren und zieht sich nach Hademarschen zurück. Bereits 1885 hat er die Idee, aus der nordfriesischen Sage vom gespenstischen Reiter eine eigene Novelle zu machen und beginnt mit den Vorbereitungen dafür. 1886 wird dann bei Storm Magenkrebs festgestellt und er verfällt in eine reaktive Depression. Daraufhin inszenieren dann sein Bruder und sein Arzt eine Scheinuntersuchung und erklären, dass die Magenkrebsdiagnose eine Fehldiagnose war. Storm hätte in Wirklichkeit eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sowie eine erweiterte Aorta. Das wäre alles gar nicht so schlimm wie der Magenkrebs, nicht so unabwendbar. Storm glaubt es, vielleicht will es auch einfach nur glauben. Auf jeden Fall hat er wieder Energie und macht sich wieder an die Arbeit am Schimmelreiter. Diesen Text, der sein letzter und zugleich berühmtester werden soll, beendet er im Frühjahr 1888. Im April und Mai wird der Schimmelreiter dann in mehreren Teilen in der Zeitschrift Deutsche Rundschau abgedruckt. Die Buchausgabe erlebt Storm nicht mehr. Er stirbt am 4. Juli 1888. Das zu Theodor Storm. Bei uns ist der Schimmelreiter dann vom 9. November bis zum 2. Dezember zu sehen. Und wie immer gibt es jetzt ein Gespräch mit der Regie. Ich habe mich mit Regisseur Jan Holtappes getroffen, um über die Inszenierung zu sprechen. Viel Spaß beim Hören.
Von der Probebühne.
Hallo Jan.
Hallo Christine.
Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über deine aktuelle Produktion hier. Aber erst möchte ich kurz zurückgehen. Du bist ja zum zweiten Mal am Gostner als Regisseur zu Gast.
Das ist richtig, ja.
Du hast hier 2022 das Jugendstück Hässlich inszeniert. Das war damals allerdings im Hubertussaal. Und es war Sommer, jetzt haben wir Winter. Mhm. Was sind noch so die Unterschiede?
Der Raum ist anders, die Temperaturen draußen sind auch anders. Ja, was ist noch anders? Das Stück ist anders. Mhm. Das ist ein klassischerer Stoff. Die Stimmung, die das Stück erzeugt, ist vielleicht eine etwas andere. Das Ensemble ist ein bisschen anders. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ja.
Aber die Freude ist die gleiche.
Die Freude ist die gleiche, nach wie vor.
Wunderbar. Ja, das Stück ist ein anderes, Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Um was geht's da?
Puh. eigentlich, es ist eine norddeutsche Geschichte. Wir befinden uns in der eigentlichen Handlung in Norddeutschland, Nordfriesland, 18. Jahrhundert. Ja, 18. Jahrhundert. Ich muss kurz nachdenken. Ja, stimmt. 18. Jahrhundert. Da ist ein junger Mann, ein Jugendlicher am Anfang eigentlich noch, Hauke Hein. Der lebt da auf dem Land, hinterm Deich, im Dorf. Und der entpuppt sich als großes Mathematikgenie und entwickelt schon in Jugendzeiten Formen, Deiche neu zu bauen, sicherer zu bauen und nachhaltiger zu bauen. Und trotz dessen, dass er eigentlich nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, steigt er zum Deichgrafen auf. Deichgrafen sind jetzt nicht, wie man denkt, ein Adelstitel, sondern ein öffentliches Amt. Also das sind die Menschen, Männer, die es damals waren, verantwortlich sind für die Sicherheit der Deiche und für das Bauen der neuen Deiche. Und das wird er und kann sein neues Deichprofil, seinen neuen Deich durchsetzen und stößt aber auf sehr viel Widerstand in der Dorfgemeinschaft bei den Leuten, die ihn wiederum in die Nähe bringen von Verschwörungsmythologien oder Aberglauben, weil das alles nicht zusammenpasst mit dem, wie sie Deiche sonst immer gebaut haben. Das ist denen alles sehr ungeheuer. Und da sind wir jetzt eigentlich schon beim heutigen Bezug.
Ja gut, dann ist die Podcast-Folge hier an der Stelle beendet, alles schon abgehandelt. Nein, ich habe akustische Eindrücke mitgebracht und da hören wir mal in den ersten rein.
Das, was ich dir nur vertellen mag, ist mir vor einem guten 50 Jahren ins Haus von meinem Urahn über den Weg gelaufen. Mein Urahn werde früh von den alten Senator Fedders.
So.
Ja.
So wird dieser Abend.
So wird dieser Abend, genau. Das soll ja auch eine Art Kulturenverständigung sein.
So, es wird nicht den ganzen Abend platt gesprochen, aber es kommt durchaus vor. Eine norddeutsche Sage in Franken. Warum?
Ja, habe ich mich am Anfang auch gefragt, ein bisschen.
Also man muss dazu sagen, es war schon dein Vorschlag, nicht?
Das stimmt, das war schon mein Vorschlag, aber gleich mit der Frage verbunden, kann man das überhaupt in Süddeutschland spielen? Mhm. Da wurde von mehreren Seiten gesagt, ja, kann man schon, das ist ja auch durchaus Schulstoff. Und ich habe jetzt mit verschiedensten Leuten gesprochen und viele sagen, ja, haben wir in der Schule gelesen, kennen wir. Und ich glaube, vielleicht ist es in Norddeutschland ein bisschen mehr vertreten in den Schulen, aber ich glaube, dass das in Franken durchaus auch Teil der Schullektüre ist und durchaus bekannt ist.
Das ist schon eine, dachte ich mir jetzt in der Zeit, wo wir dran gearbeitet haben, schon eine sehr fremde Welt für mich als gebürtige Nürnbergerin.
Mhm. Ja, für mich so gar nicht. Also und auch für ein, zwei Kollegen auf der Bühne. Malte Silvester, den wir gerade gehört haben, deswegen kann er das auch so gut, das Plattdeutsch, imitieren zumindest.
Darfst du nicht verraten?
Das ist ja alles Theater, ist Behauptung. Ich habe einen Teil meiner Jugend, also nicht komplett, aber einen Teil meiner Jugend in Norddeutschland verbracht, habe lange in Hamburg gelebt. Und dort habe ich auch den Schimmelreiter lesen damals müssen in der Schule. Und das war tatsächlich, da lebt mir relativ nah an der Nordsee, fast hinterm Deich. Und es tobten so gerade die Herbststürme und es war die perfekte Kulisse, um diese Novelle zu lesen. Und seitdem begleitet mich der Stoff immer mal wieder durch mein Leben und ich wollte ihn immer schon mal machen. Und jetzt mache ich diesen riesigen norddeutschen Sagenstoff über Geisterpferde in einem kleinen, schnuckligen Theater.
Du hast gerade schon gesagt, es ist eine Novelle. Du hast diesen Text für die Bühne adaptiert. Warum ein epischer Text? Warum funktioniert das für die Bühne? Was waren deine Gedanken?
Ein bisschen die Challenge war am Anfang zu sagen, was ist denn so der größtmöglichste Stoff, den man nehmen kann? Ein paar andere Sachen sind ausgeschieden, das ist auch ganz gut so. Deswegen bin ich beim Schimmelreiter gelandet. Was ich schon gesagt habe, irgendwie ist persönliches Interesse, irgendwas fasziniert mich da sehr dran, schon sehr, sehr lange. Ein Stoff, der tatsächlich aktuell auf den deutschen Bühnen vermehrt gespielt wird seit einigen Jahren, was sicherlich auch mit den klimatischen Umständen unserer Welt zu tun hat und Thema Nachhaltigkeit und wie investiere ich in die Zukunft. Aber auch andere spannende Themen da drin sind, wie angesprochen schon die Verschwörungsmythen und Fake News und all diese Sachen, die da irgendwie auch schon drin auftauchen, und wie kann man Menschen diskreditieren, nur weil sie neue Ansätze zu alten Problemen haben oder eben nicht die einfache Lösung zu Problemen haben. Das ist so das eine, das Inhaltliche. Sprachlich hat mich das auch immer total fasziniert. Storm hat ja irgendwie auch Teile seiner Wurzeln liegen in der Lyrik. Und das merkt man in den Texten an. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Alliteration auf der Bühne gehabt wie in diesem Text oder auch andere große Bilder, die er beschreibt und so. Das macht schon Spaß, dieser Text mit dem umzugehen und den zu hören und hoffentlich auch zu sprechen.
Wir machen einen kleinen gattungsgeschichtlichen Exkurs. Theodor Storm war nämlich derjenige, der gesagt hat, dass die Novelle die kleine Schwester des Dramas ist, weil sie oft einen ähnlichen Aufbau hat mit Exposition, Steigerung, Höhepunkt, Katastrophe. Die Novelle ist als Gattung schon in der Renaissance entstanden und galt bereits damals als Vermittler von modernen Ideen. Das fand ich total spannend, das nachzulesen, weil es ja beim Schimmelreiter eben immer um diese wie können denn die Deiche besser werden geht. Und eben, es ging immer schon um moderne und fortschrittliche Ideen, die zur Entstehungszeit dem vorherrschenden Zeitgeist widersprechen. So. Und was auch typisch für Novellen ist, ist, dass es kaum Nebenhandlungen gibt, sondern dass es meist nur einen Handlungsstrang gibt. Es führt also geradlinig vom Anfang bis zum Ende, ohne dass man noch sehr viel außenrum und Beschreibungen hört. Und was auch sehr typisch ist, ist, dass es eine Rahmenhandlung gibt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vom Schimmelreiter gleich mehrere sogar. Rahmenhandlungen sind beim Schimmelreiter ein großes Thema. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieser Text an Schulen noch gelesen wird oder immer wieder mal auftaucht, weil diese Rahmenhandlungen da so präsent sind irgendwie. In der Novelle starten wir in einer ersten Erzählerebene, wo der vermeintliche Autor davon erzählt, dass er mal irgendwann von einer Geschichte gehört hat, von einem Reisebericht, den er als Kindheitstagen gelesen hat auf dem Dachboden seiner Großmutter. Und er versucht sich jetzt ungefähr daran zu erinnern, was da drin stand. Und dann steigen wir in die zweite Ebene ein, eben dieser Reisebericht, wo ein Mann am Deich in Nordfriesland lang reitet beim Unwetter und eine Begegnung mit diesem Geisterpferd, mit diesem Schimmelreiter hat. Und kommt in ein Gasthaus und dort erzählt ihm ein Schulmeister von dieser Sage um diesen Schimmelreiter. Und dann sind wir in der eigentlichen Handlung, der Binnenhandlung, die dann die eigentliche Geschichte um Hauke Hain ausmacht. Am Ende ist Theodor Storm da ein bisschen inkonsequent, weil er löst die zweite Ebene noch wieder auf. Aber in die dritte kommen wir dann nicht mehr zurück oder in die allererste.
Zurück auf den Dachboden.
Genau, da geht's nicht mehr hin. Ja. Und das haben wir ein bisschen auf der Bühne adaptiert. Mhm. Viel mehr, glaube ich, will ich da gar nicht so verraten.
Das ist vollkommen okay. Die Premiere ist am 9.11. Sichert euch eure Tickets. So viel zur Rahmenhandlung. Wir haben jetzt schon immer so ein bisschen über Zukunft und Fortschritt und sowas gesprochen. Auch da habe ich ein Soundbite aus den Proben dabei.
Der alte Deich steht ja schon 30 Jahre. Wer sagt, dass er nicht auch 100 stehen kann? Dass der neue Deich besser wird, ist nicht erwiesen. Aber er kostet das Zigfache.
Wenn die Flut überhaupt so hoch steigt. Die Sturmfluten sind viel weniger geworden.
Ja. Das Meer hat seinen Frieden mit uns gemacht. Oh,
was Hauke heim will, ist Krieg.
So, Krieg mit dem Element.
Lassen wir alles, wie es ist.
Nicht doch. Die nachfolgenden Generationen, die
Träumereien.
Ich liebe Träume der Zukunft mehr als Gedanken an Vergangenes.
Ja, für Zukunft bin ich gar nicht geil.
So, gehört haben wir da die gesamte Besetzung: Rebecca Kirchmann, David Morbach, Malte Silvester und Thomas Witte. Was ich ganz spannend fand, als ich dann in die Produktion, also mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ist, dass die Sprache dafür, dass sie von 1888 stammt, doch recht modern ist. Es gibt so einzelne Formulierungen, wo ich mir manchmal nicht ganz sicher war, ist das jetzt einfach alt oder ist das ein norddeutscher Dialekt? und jetzt hat man hier, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck bekommen. Und es geht darum, Argumente, die man auch heute oft hört, wenn es um Nachhaltigkeitsbestrebungen geht, wie, aber das haben wir doch immer schon so gemacht, warum sollen wir denn was verändern? War das ein Thema bei euch in der Proben?
Ja, absolut. Denn das ist ja tatsächlich der Kern, irgendwie, wo man inhaltlich hinkommt oder wo ich hinkommen wollte mit diesem Stück. Die Szene, die wir gerade gehört haben, war aus der, wie nennen sie immer, der Dorfkrug. Das ist quasi das Wirtshaus, wo Hauke Heinz seinen Plan vorstellt oder der Bevölkerung vorstellt. Und die dagegen argumentieren, weil es mehr Arbeit macht, diesen neuen Deich zu bauen, weil es mehr belastet finanziell von den Kräften, wirtschaftlich, von der Zeit her, früh die Feldarbeit steht vor der Tür. Und man müsste richtig in diesen neuen Deich investieren, hat dann aber laut Hauke Heinz Berechnungen die nächsten Jahrhunderte Ruhe und lebt sicher. Und das ist ja ein bisschen das, was wir heute auch erleben, wenn wir sagen, wir müssten jetzt investieren, uns jetzt einschränken, um unsere nachfolgenden Generationen ein Leben, ein halbwegs okayes, gutes Leben auf der Erde, auf unserem Planeten zu geben, möglich zu machen.
Es hat ja oft damit zu tun auch, dass wir Menschen nicht über das hinausdenken können, was nach uns kommt, oder?
Ja, ich glaube ja, das ist ja eine abstrakte Größe ganz oft für uns. Mir ist das so zum ersten Mal so ganz extrem bewusst geworden in den letzten Jahren der Pandemie, wo es um die Zahlen ging, die Wissenschaft ging, wo ich überrascht war, dass viele Leute mit dem Thema Wissenschaft nicht wirklich umgehen können, weil sie der auch keine Fehler zugestehen. Die wollen sofort eine Antwort haben, die gültig ist, allgemeingültig und immer Gültigkeit behält. Und einzugestehen und zu verstehen, dass Wissenschaft auch immer im Wandel ist und immer nur ein Stand ist und auch seine Zeit braucht, das war für viele ganz schwierig und auch das Verständnis, wenn wir bei diesem Thema Corona, was ich gar nicht mehr so gerne als Thema ranziehen oder als Beispiel ranziehen möchte, aber irgendwie war es da sehr, sehr alltäglich
plötzlich. Ich finde auch, man kann einfach daran sehr viel sehen, weil ich habe damals auch eine Kolumne drüber gelesen, wo es darum ging, dass Verschwörungsmythen entstehen quasi, wenn das Hirn das nicht mehr fassen kann, was gerade passiert und dann einfach nach einer einleuchtenderen Erklärung sucht. Und dann finde ich aber faszinierend, dass für manche es einleuchtender ist, dass Bill Gates uns alle mikrochippt, als dass es da ein Virus gibt, vor dem man sich in Acht nehmen sollte und das sich einfach rasend schnell ausbreitet. Und auch spannend, wie unterschiedlich Menschen und Gehirne da funktionieren.
Ja, ja. Ja, was du schon sagst, ich glaube, manchmal kommt man vielleicht an einen Punkt, was man nicht mehr fassen kann mit seinem Verstand. Und dann wird sich eben zurückgezogen. Und das, was ich eingangs sagte, irgendwie man sucht dann halt, was wir in anderen Beispielen ja auch oder in anderen Bereichen kennen heute, man sucht sich ganz einfache Antworten auf komplexe Fragen und Zusammenhänge und lebt dann in dieser Welt. Das macht's einfacher, das macht's erstmal bequemer.
Es gibt auch so ein bisschen die Verantwortung ab manchmal,
absolut,
ne?
Absolut. Die eigene Verantwortung wird ein bisschen abgegeben dadurch. Man kann ein Feindbild generieren, das ist immer super, das hilft. Das haben wir hier auch ganz klar, dieses Feindbild ist Hauke Hain. Und es schafft auch eine Form von Zusammenhalt oder Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kommt in eine Gruppe, wo alle gleich oder ähnlich denken. Das ist ja auch einer dieser Stadien, die es gibt bei Verschwörungsmythen, wenn man dann erstmal in so Gruppen reinkommt, dass man erstmal so ein, wie heißt denn das Wort jetzt? Lovebombing. Also, dass die Leute erstmal von Liebe oder Zugehörigkeit oder Zuneigung überschüttet werden, dass man zuhört, dass man aufgenommen wird in diesem Kreis. Und das macht das gleiche Prinzip nur umgekehrt, macht so schwierig, da rauszukommen. Das kennen wir auch von Sekten irgendwie. Sobald man sich von denen absondert, kriegt man eben keine Liebe, sondern man kriegt Hass irgendwie. Mhm. Das macht es schwierig, aus diesen Kreisen rauszukommen. So, das ist jetzt alles natürlich wahnsinnig oberflächlich beschrieben. Da gibt's Leute, die sich viel besser damit beschäftigt haben als ich oder wir in der Produktion. Aber das macht es alles wirklich zu einem Problem. Und wir sehen, also meine Wahrnehmung ist, dass diese Problematiken, ich weiß nicht, ob sie mehr werden, auf jeden Fall werden sie sichtbarer in der Öffentlichkeit.
Ja, es ist ja auch so eine basales menschliches Bedürfnis, einfach Teil der Gruppe zu sein und nicht dagegen
absolut,
zu sein.
Absolut. Und die Kraft aufzuwenden, irgendwie dagegen zu argumentieren, einen eigenen Standpunkt zu vertreten, ist wahrscheinlich schwieriger und fällt schwerer. Nicht allen, aber manch einen, als sich dann eben so einer Gruppe anzuhängen.
Und das ist ja was, was ich an dieser Figur von Hauke Hain total spannend finde. Der hat gar kein Problem, für seine Überzeugung einzutreten. Der wäre vielleicht auch gerne Teil dieser Gruppe, aber nicht um den Preis, dass er seine Überzeugung aufgibt. Also es würde sein Leben leichter machen. Bei uns wird Hauke Hain gespielt von Rebecca Kirchmann. Wie bist du zu der Besetzung gekommen, wie sie ist?
Das ist nun auch schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, warum.
Also konkret, warum wird Hauke Hain von einer Frau gespielt?
Zum einen ist es so, dass die anderen drei auf der Bühne Männer sind. Und das macht ja schon mal per se etwas, wenn die einzelne Figur, die so ein bisschen außerhalb der Gruppe ist, von einem anderen Geschlecht in dem Fall gespielt wird. Und wenn es eine Frau ist, die gegen eine Männergruppe argumentiert, macht das auch was. Ohne jetzt dazu sehr, wie auf welche Geschlechterklischees zu beruhen. Und dann, aber das ist eine persönliche Einstellung von mir, ist mir das eigentlich immer, also Geschlechter sind mir relativ egal auf der Bühne, in den meisten Produktionen. Da geht es dann eher um das Menschliche.
Ja.
Und wir wissen alle, dass es in Frauenrollen sind, gerade in den klassischen Stücken, sehr rar gesät. Wenn man sich jetzt mal hier in einem Stück oder in der Novelle anschaut, da gäbe es zwei Frauenfiguren noch. Das eine ist Trinians, ist so eine alte, ich nenne sie mal liebevoll die Hexe, aber eigentlich ist sie so ein bisschen, ist sie schon ganz nett, weil sie so ein bisschen Weissagung auch betreiben kann. Und das ist so die eine Figur und das andere ist die Elke, die Tochter des Deichgrafen, die später dann die Frau von Hauke wird. Das ist jetzt, also ich glaube, wir haben an der Figur ein bisschen gearbeitet, aber so richtig die reife Frauenfigur ist das jetzt auch nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen mager, wie die Frauen in diesem Stück wegkommen. Und dann kann man das ja, glaube ich, ganz gut über so eine Besetzung lösen.
Im Gegenzug sieht man dann Malte Silvester als ganz bezaubernde Elke Volkerts.
Genau.
Ein sehr schönes Paar haben wir da auf der Bühne. Ganz zart. So, der Schimmelreiter ist ja aber auch eine Geistergeschichte.
Ja.
Und auch da habe ich einen Ausschnitt.
Ich sehe deutlich die weißen Schafgerippe schimmern. Aber das Fritzgerippe, das sonst dabei lag, wo ist es? Ich kann es nicht sehen.
Ich sehe es auch nicht. Seltsam. Na komm, es ist nichts Gutes. Lass uns nach Hause gehen.
Ole? Ole, 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 ole. Ole. Da ist eine lebendige Kreatur. Eine große. Wer zum Teufel hat sie nach dem Schlickstück hinaufgejagt? Sieh nur. Nun ritzt den Hals zu uns hinüber. Nein. Es senkt den Kopf. Es frisst. Ich dächte, es wäre doch nicht zu fressen. Was es wohl sein mag. Das ist ein Pferd. Ein Schimmel. Den reitet der Teufel. Wie kommt ein Pferd nach Jeversheilig?
Ja, wie kommt ein Pferd nach Jeversheilig?
Ja, wenn man das wüsste. ja, genau, das ist eine der beiden Pferdesichtungen auf dieser Hallig. Also Hallig ist eine, beschreibe es mal als der Küste vorgelagerte kleine Insel, wobei mich, glaube ich, jetzt jeder Norddeutsche prügeln würde, wenn ich Insel sagen würde. Die beiden Figuren Ole Peters und Carsten stehen an der Küste und sehen auf dieser Insel ein Pferd wandern, was noch nie da war und keiner weiß, wie es dahin kommt. Das taucht öfter auf und merkwürdigerweise verschwindet aber diese Pferdeerscheinung in dem Augenblick, wo Hauke Hain, der schon Deichgraf ist zu dem Zeitpunkt, einen weißen Schimmel erwirbt. Und jetzt geht natürlich der Aberglaube um, oder es entwickelt sich der Aberglaube im Dorf, dass dieses Geisterpferd bei Hauke Hain im Stall eingezogen ist.
Was ja sehr zu diesem seltsamen Deichgrafen passt. Du hast gerade gesagt, Ole Peters und Carsten, wer sind die denn?
Ole Peters ist so ein bisschen der Gegenspieler von Hauke Hain, die einen ähnlichen Lebensweg haben. Beide kommen aus ärmlicheren Verhältnissen und arbeiten sich hoch. Aber bei Ole hört es dann vom Intellekt irgendwann ein bisschen auf. Deswegen schafft er den Step zum Deichgrafen nicht, was Hauke Hain schafft. Und Hauke kann auch Elke heiraten, die Tochter des ehemaligen Deichgrafen. Da, ich glaube, das hätte Ole auch ganz gerne gemacht.
Ich habe auch den Eindruck von dem, was ich bislang gesehen habe.
Ich glaube, der findet die ganz gut. aber ich glaube, Elke ist dann doch eine kluge junge Frau. Also das ist vielleicht tatsächlich dann doch auch etwas Ungewöhnliches in der Literatur der Zeit, dass man so eine junge Frauenfigur hat, die rechnen kann, die schon klug ist und die auch ihren Mann ein bisschen pusht, also den Hauke. So.
Gut, jetzt haben wir im Verlauf dieses Gesprächs, hast du freundlicherweise schon so ein paar Worte erklärt, die in diesem Stück vorkommen, über die ich beim Lesen gestolpert bin, wie Hallig oder was wir noch nicht erklärt haben, ist zum Beispiel Krog. Das kommt auch relativ oft vor. Mhm. Kannst du erklären, was das ist?
Ich versuche es. ein Krog ist eine Fläche, die eingedeicht ist. Also quasi ein Festland, was dem Meer abgerungen wurde, wo herum ein Deich gebaut wurde. Und man hat quasi ein neues Weideland oder ein Kornland oder was auch immer gewonnen dadurch. Das ist ein Krog.
Mhm. Genau, wir hatten den Deichgrafen schon. Mich würde interessieren, weißt du das? Gibt es heute noch Deichgrafen oder ist das heute einfach irgendeine Behörde?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich habe neulich irgendwie einen Bericht über Norddeutschland gesehen, wo es um Robbenschützer ging und die heißen noch Seehundjäger, wenn sie die kleinen Heuler quasi einsammeln, um die dann zur Aufzugsstation zu bringen.
Das klingt aber ganz schön gemein, Seehundjäger.
Seehundjäger, ja, aber die werden wohl heute noch so genannt. Ob es heute noch Deichgrafen gibt, das weiß ich nicht.
Was haben wir denn noch für Begriffe?
Der Priel.
Der Priel, oh.
Das ist kein Spülmittel.
Ist auch mit IE?
Ja, stimmt. der Priel, das ist so ein bisschen der Bösewicht auch noch in dem Stück. Priele sind im Wattenmeer Flüsse, könnte man sagen, oder Vertiefungen, wo Wasser durchfließt, Kanäle, die bei Flut zuerst volllaufen, auch sehr schnell volllaufen. Und daher ist das Wattenmeer auch gar nicht so ungefährlich. Also man soll ja auch da nie reingehen ohne Begleitung, ohne fachkundige Begleitung, weil das Wasser eben nicht nur von vorne, sondern von allen Seiten bei der Flut kommt, weil diese Priele schnell volllaufen. Und dann kann es sein, dass sie einen auch umzingeln und dass man auf so einer kleinen Sandbank plötzlich feststeckt. Die Strömung ist da sehr extrem drin oder kann sehr stark sein in diesen Prielen. Und einer dieser Priele fließt genau durch das Gebiet, was Hauke Hain eindeichen möchte. So, und da gibt's große Probleme.
Wie diese Probleme aussehen, ab dem 9.11. auf der Bühne des Gostner Hoftheaters. Ja, ich glaube, damit haben wir so die wichtigsten Dinge abgehandelt. Es gibt ein Glossar von Storm selbst für den binnenländischen Leser.
Ja, das ist sehr schön.
Der wird es auch ins Programmheft schaffen. Das heißt, man kann am Abend selber nochmal nachlesen, was für lustige Begriffe die da eigentlich haben in dieser nordfriesischen Sprache.
Jo.
Gut, Jan, dann vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und noch schöne Endproben.
Ja, danke schön.
Das war Jan Holtappels, Regisseur unserer nächsten Premiere, Der Schimmelreiter. Auf der Bühne zu sehen sein werden Rebecca Kirchmann, David Morbach, Malte Silvester und Thomas Witte. Bühne und Kostüme stammen von Jörg Züsig. Nach dem Gespräch mit Jan habe ich dann noch mal kurz recherchiert und bin dabei auf die Website bundesdeichdienst.de gestoßen. Es ist eine Website des fiktiven Bundesdeichdiensts und die ist sehr unterhaltsam. Ich kann euch allen empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Alles Satire. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe dann aber auch doch noch rausgefunden, dass es immer noch Deichgrafen gibt. Offiziell heißen die heute Verbandsvorsteher des Deichbands, aber im Volksmund spricht man weiter von diesem adlig klingenden Deichgrafen. Und das ist ein Ehrenamt. Das war's für heute, Folge 23 des Gostner-Cast. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir haben eure Neugier auf den Schimmelreiter geweckt und ihr kommt zu einer der Vorstellungen vorbei. Also, bis bald im Gostner Hoftheater.
Der Gostner-Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept: Christina Haas und Isabel Pücker. Moderation: Christina Haas. Sounddesign: Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt.